Mal Vortrag Amazon Wine Inside. Ich bin Habrock. Ich muss sagen, ich bin gewissermaßen eine Krankheitsvertretung. Meine Frau Tanja, die eigentlich den Hauptteil des Vortrags halten sollte, ist leider krank und so müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Und es geht um das Amazon Wine Programm und auch um ein paar andere Sachen, die uns bei Amazon so als Kunden aufgefallen sind. Aber erstmal, wovon reden wir überhaupt? Also das sind jetzt so normale Rezensionen und vielleicht ist euch bei Rezensionen schon mal das hier aufgefallen. Also der Text, Weinprodukttester oder Testerin und Weinkundenrezension eines kostenfreien Produkts. So, erstmal Disclaimer, also weder Tanja noch ich arbeitete bei Amazon und wir können noch niemanden zu diesem Programm einladen oder dafür vorschlagen. Und wir haben jetzt auch nicht irgendwelches Geheimwissen oder Zugriff auf interne Informationen. Lediglich das, was uns so aufgefallen ist und das, was im offiziellen Forum für die Weinmitglieder bei Amazon zu finden ist. Das Forum ist auch öffentlich zugänglich. Man muss nur ein bisschen danach suchen. Also Link habe ich jetzt nicht dafür. Namensnennungen irgendwelcher Firmen oder Produkte lassen sich nicht unbedingt vermeiden während des Vortrags. Wir wollen aber keine Werbung machen und kriegen jetzt auch für Werbung kein Geld oder so. Also Übersicht über die einzelnen Punkte des Vortrags. Der Hauptteil ist Amazon Wine, also wie das dann angefangen hat für Weinmitglieder, wie sich das im Laufe der Zeit so entwickelt hat, ob man da ein gewisser Sucht- und Spielcharakter vorhanden ist, Übersicht über die Tätigkeit, Kritikpunkte, die es von außerhalb durchaus immer mal wieder gibt, ob man davon dann jetzt größere finanzielle Vorteile hat. Dann weitere Themen des Vortrags, Fake-Rezensionen allgemein, wie man sie erkennen kann oder was es da für Indizien gibt. Dann Personalisierung, was ja durchaus an verschiedenen Stellen immer mal wieder angedacht wird, was im Weinprogramm schon vorhanden ist und wie gut das aus unserer Erfahrung also funktioniert. Dann Zukunftsprognosen anhand von Amazon Wine, da das Programm offenbar auch als sozusagen Testbett genutzt wird. Und dann noch ein paar Bugs, die wir schon mit Amazon hatten. Los ging das Ganze im Mai oder Juni 2010. Da hat Tanja dann eine Mail bekommen, die ein bisschen nach Spam aussah und vermutlich für einige Leute so nach Spam aussah, dass sie nicht auf den Link geklickt haben, wo dann die Rede davon war, dass Amazon für besonders geschätzte Rezensenten ein Programm auflegen will, dass man Produkte, die kurz vor Veröffentlichung stehen oder gerade frisch rausgekommen sind, schon rezensieren kann. Ja, da, irgendwo bei Amazon findet sich da noch eine Beschreibung. Ich weiß nicht, wie gut man es lesen kann. Also es ist die Rede von einigen der vertrauenswürdigsten Rezensenten bei Amazon. Die Anzahl der Weinrezensenten ist nicht öffentlich bekannt. Es haben ein paar Leute unabhängig voneinander nach der Anzahl unterschiedlicher Wein-Accounts mal gesucht und sind auf Zahlen so von 1200 bis 1500 aktiven Accounts gekommen. Also das in der Größenordnung liegen müsste. Also die Überlegung, die Besten der Besten der Rezensenten. Also sind hier beispielhaft drei Weinrezensenten. Also wie gesagt, es sind so vielleicht 1500 aktive Rezensenten. Und wenn man das sieht, Rang 13.000, 12.000, 8.000. Es können nicht nur die wirklich sozusagen am höchsten eingestuften Rezensenten bei Amazon sein. Also hier jetzt mal, das ist glaube ich aus Dezember, die Rezensenten da auf den Plätzen 1 bis 10. Möchte jemand schätzen, wie viele davon jetzt im Weinprogramm sind?
8 von 10.
Acht ist zu hoch, 0 ist ein bisschen zu wenig. Zwei Stück, das sind's. Ja, und auch beim Start des Programms, die Person, die auf Platz 1 der Rezensentenliste lag, hat sich dann ziemlich über das Programm aufgeregt und dann auch doch ziemlich gegen die Weiner gestänkert. So als Detail am Rande. Also, wir haben dann die Vermutung, dass die Auswahl danach, also nach Marktforschungsregeln erfolgte, also irgendwie sortiert, dass man eine Bandbreite bei Alter, Kaufverhalten und so weiter und so fort hat. Aber wie genau das ausgewählt wurde, ist auch nicht bekannt. Ja, wie schon gesagt, im Mai oder Juni 2010 kam die Einladung und irgendwann im Juli ging es dann los. Also kam der erste Newsletter und das sah dann so also aus, dass donnerstags ungefähr um 10 Uhr an einem Donnerstag der Newsletter kam und an einem anderen Donnerstag in dem Monat der Rest der Newsletter. Das waren also die Sachen, die aus dem Newsletter nicht dann komplett genommen wurden, dass man aus denen dann noch auswählen konnte. Beim Newsletter und beim Rest der Newsletter konnte man jeweils maximal zwei Produkte bestellen, um die dann zu rezensieren. Da die 10 Uhr nicht exakt war, hat die F5-Taste bei den Leuten durchaus leiden müssen. So, Symbolbild. Also das hieß dann für viele so ungefähr eine Viertelstunde vor 10, anfangen am Rechner F5, 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 bis sich die Seite aktualisiert, weil hochwertigere Produkte durchaus innerhalb von Sekunden dann komplett weg waren. Nach anderthalb Jahren kamen dann weitere Tester dazu. Da ist dann Leuten, die so hobbymäßig Statistik machen, aufgefallen, dass die auffällig viele Buchrezensionen geschrieben haben. Also eventuell für die Bücher, die dann im Newsletter drin waren, dass da mehr Rezensionen reinkommen oder so. Ja, irgendwann kam zum Newsletter und Rest des Newsletter noch der letzte Chance-Newsletter, irgendwie einmal pro Monat montags. Da gab es dann keine Begrenzung darüber, wie viele Artikel aus dem Newsletter man nehmen konnte. Es fing dann an, dass personalisierte Newsletter und Reste-Newsletter rausgegeben wurden. Das heißt, man hat nicht mehr alle Produkte gesehen, die zu diesem Zeitpunkt dann als Testprodukte da waren, sondern personalisiert. Wie gut die Personalisierung funktioniert hat, da komme ich dann später nochmal dazu. Ja, und mittlerweile ist es umgestellt, dass es einmal eine Liste persönliche Vorschläge und eine Liste Wein für alle gibt. Das heißt, man sitzt nicht mehr an festen Zeitpunkten pro Monat dann vorm Rechner, um was zu bekommen, sondern da kann jederzeit, da können da Produkte reinkommen. Und gleichzeitig wurde auch umgestellt, wann man Produkte überhaupt bestellen kann. Die Regelung und wie viele Produkte man bestellen kann, da komme ich später nochmal dann dazu. Dann es gab ein paar Auffälligkeiten, bei wenn was nicht ganz so gut funktioniert hat. Also Support erfolgt wohl hauptsächlich aus den USA. Also es gab im offiziellen Forum einige Texte, wohl die erstaunlich mäßig übersetzt waren. Und wenn es Probleme gab, konnte es sein, dass die dann erst abends deutscher Zeit behoben wurden, irgendwie wenn in den USA dann die Bürozeiten beginnen. Es dürfte aber auch ein kleines Support-Team in Deutschland, genauer in Bayern, geben oder gegeben haben. Der Newsletter war nämlich am ersten Donnerstag im Monat, sofern dieser Donnerstag in Bayern kein Feiertag war. Wenn in Bayern ein Feiertag war, haben sich die Leute zum Teil gewundert, warum kein Newsletter kommt. Der kam dann eine Woche später. Und es gab wohl auch Fälle, wo sich Personen dann gewundert haben, dass so bis 10:30 kein Newsletter da war. Dann irgendwie Kontaktpersonen, die sie mühsam rausbekommen haben, angerufen haben und kurze Zeit später war der Newsletter dann online. Es erscheint also nicht irgendwie per Cronjob oder so der Newsletter freigeschaltet worden zu sein, sondern dass jemand eine Taste drücken muss oder so. Also, das habe ich gerade eben schon gesagt. Dann, was auch noch auffällig war, das Wine-Programm wurde in Deutschland einige Jahre nach den USA und Großbritannien eingeführt. Wenn es dort dann eine Umstellung gab wie den Letzte Chancen-Newsletter, dann wurde das ursprünglich erst Monate später in Deutschland eingeführt. Aber die letzte Umstellung auf dieser persönlichen Empfehlungsliste, die erfolgte in Deutschland dann aber nur wenige Tage nach der entsprechenden Umstellung in den USA. Ja, dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wozu das Ganze, also was bringt das Amazon? Die ursprüngliche Aussage war, dass sie mehr gute und ausführliche Rezensionen zu irgendwelchen Produkten haben wollen. Das habe ich dann auch erstmal geglaubt. Im Laufe der Zeit sind uns dann aber Sachen aufgefallen, wo das nicht ganz so hinhaut. Also es gibt durchaus hauptsächlich bei Büchern, dass man Rezensionsexemplare dann schon vor dem offiziellen Marktstart bestellen kann. Durchaus auch irgendwelche Vorabdrucke, um die zu rezensieren. Das ist aber eher selten und kommt bei anderen Produktkategorien meines Wissens so gut überhaupt nicht vor. Uns ist dann aufgefallen, dass es zumindest für die Wine-Mitglieder durchaus eine Möglichkeit der Kundenbindung ist. Einmal, wenn man sowieso schon bei Wein ist, kann man ja auch in der normalen Amazon-Seite noch ein bisschen stöbern. Man ist also durchaus häufiger auf der Seite. Man sieht dann durchaus auch Produktkategorien, nach denen man bei Amazon normalerweise nicht unbedingt schauen würde. Also so Beispiele, Putzmittel oder irgendwie Duschgel oder so, hätte ich bei Amazon eigentlich ursprünglich nicht erwartet. Dann teilweise wird man sehr einfach dazu gebracht, zu dem Testprodukt noch was dazu zu bestellen. Zum Beispiel, wenn von der Trilogie Band 2 dann als Testprodukt angeboten wird, ist es doch recht wahrscheinlich, dass man sich auch noch Band 1 dazu kauft, um nicht mitten in der Story einzusteigen. Und das kam durchaus häufiger vor, dass mit Band 2, also dass nur Band 2 dann aufgetaucht ist. Dann ist uns aufgefallen, es ist offenbar auch eine gute Möglichkeit, um Restposten aus dem Lager zu bekommen. Ist mir aufgefallen, Weihnachtsbaumlichterketten als Testprodukt im Januar sind relativ sinnlos, wenn es darum geht, ausgewogene Rezensionen für das Produkt zu bekommen. Dass die im Lager rumliegen und raus sollten, fand ich da dann durchaus logischer. Und dass irgendwelche künstlichen Weihnachtsbäume im August dann als Testprodukt angeboten werden, da fand ich dann auch, oder fanden wir dann auch recht seltsam. Dann gab es auch schon einige Fälle, dass ein Artikel als Testprodukt aufgetaucht ist, aber für normale Kunden als nicht mehr verfügbar gekennzeichnet war. Zum Beispiel diese Reinigungsschwämme waren im Newsletter, aber für normalen Kunden sahen sie so aus. Derzeit nicht verfügbar. Da gab es auch schon einige Beispiele davon. Dann, ja, es hat schon eine gewisse Sucht- und Gaming-Charakter. Also, das war das Ergebnis eines Letzte Chance Newsletters. Ja, das sind dann ein paar Pakete, das waren dann hauptsächlich mit dem Laserdrucker bedruckbare Etiketten. Ja, eine ganze Menge davon wurde dann weitergegeben. Und wir haben immer noch davon. Und dann natürlich Beobachtung, wo ist die Bestellung? Denn dass man das Produkt bestellt hat, heißt noch nicht, dass man es bekommt. Denn es kann bei Amazon abbrechen. Es kann irgendwo auf dem Versandweg mit verschiedenen Versanddienstleistern ja Probleme geben. Also schon die Frage, wann kommt das Produkt an und so weiter. Ja, also das ist dann die Übersicht über die Tätigkeit. Also nach interessanten Artikeln schauen, bestellen, irgendwann Pakete entgegennehmen, testen und mittlerweile innerhalb von 30 Tagen rezensieren. Zusätzlich möchte Amazon noch, dass die persönlichen Informationen, Angaben über den Haushalt, Freizeit, Hobby, Freizeitaktivitäten und Hobbys und so weiter aktuell gehalten werden für die Personalisierung. Wie gesagt, komme ich dann gleich noch dazu. Ja, es gibt von außerhalb einiges an Kritik an dem Programm, durchaus auch, denke ich, einiges gerechtfertigt. Also mangelnde Transparenz, wie schon gesagt, auch als Mitglied des Programms wird man über viele Hintergründe im Dunkeln gelassen. Dann, dass die Vorschläge nicht an die passende Zielgruppe gehen, sondern ja an die Tester nach irgendwelchen unklaren Verfahren gestreut wird. Aber nicht unbedingt an Leute, die sich mit der Produktkategorie so extrem gut auskennen müssen. Also, dass es keine professionellen Rezensenten sind. Also das kommt durchaus von Fachzeitschriften, dass man denen doch das Testen überlassen soll. Aber das ist wohl Absicht, dass tatsächlich mal Verbraucher die Produkte testen, um dann aus Verbrauchersicht eine Rezension schreiben zu können. Dann, dass zu positive Rezensionen geschrieben werden. Ja, also ist durchaus möglich. Weiß ich jetzt nicht, ob das schon mal jemand ausgewertet hat. Wie positiv dann die Rezensionen aus dem Programm sind gegenüber normalen Rezensionen. Aber einige versuchen dann durchaus schon eine ausgewogene Rezension zu schreiben. Ups. Okay, also finanzielle Vorteile. Ja, in gewisser Weise aber nicht so wirklich. Also es sieht so aus, dass Produkte innerhalb von 6 Monaten zurückgefordert werden können. Danach gehen sie ins Eigentum des Weintesters über. Rückforderungen oder Kontrollen, dass die Artikel jetzt nicht zu früh verkauft werden oder so. Da gibt es so gut wie nie Kontrollen. Also uns ist ein Fall bekannt, wo jemand aus dem wegen zu frühen Weiterverkaufen aus dem Programm rausgenommen wurde, was aber schon extrem seltsam gestaltet war. Die Person hat mit einem Account, der gerade noch hinten dran eine Zahl gehängt hatte, gegenüber dem Wein-Account auf Amazon Marketplace genau das Testprodukt verkauft. Und das innerhalb von Tagen. Das war dann doch zu auffällig. Ja. Dann teure Artikel kommen jetzt nicht so häufig mal rein. Beziehungsweise dann teure Artikel, die einem jetzt nicht so viel nutzen, komme ich auf bei der Personalisierung noch darauf. Und häufig genug sind die Artikel dann auch nicht wirklich das, was man selber kaufen würde. Also Fernseher, die als Testprodukte reinkamen, die laufen ja jetzt im Verwandten- und Bekanntenkreis häufig, und unseren haben wir uns selber gekauft, weil die Testprodukte dann doch nicht das gemacht haben, was wir uns vom Fernseher erwarten, sondern verschiedenste Probleme hatten. Okay, also Beispiele neben den angesprochenen Fernsehern auch der Laptop, der mal drin war, das war ein ziemliches Einsteigermodell. Also außer von Prozessor und Hauptspeicher war der nicht viel besser als ein Netbook. Also dass die Laptops eigentlich die immer wirklich im Einsatz sind und doch selber gekauft sind. Kameras haben wir dann auch schon ein paar verteilt. Und ja, der Saugroboter, der mal im Newsletter war, der steht mittlerweile bei uns im Space und macht da hin und wieder sauber. Aber für zu Hause war der nicht wirklich brauchbar. Aber es gibt auch Artikel, die wir mögen. Das sind jetzt durchaus nicht hochpreisige Artikel, also oder nicht alles hochpreisige Artikel. Ja, Beispiel, die Gewürze kaufen wir dann kaufen wir durchaus selber nach, und ja, Nerfs haben wir mittlerweile auch bedeutend mehr selber gekauft als Testprodukte bekommen, zum Beispiel. Ja, oder Schreibtischstuhl haben wir dann auch noch einen nachgekauft, weil uns der so gut gefallen hat. Okay, dann komme ich zum nächsten Punkt, eine Fake-Rezension erkennen. Also es gibt ja die Möglichkeit, hilfreich, nicht hilfreich zu markieren. Das ist nicht unbedingt ein Kriterium. Vor allem früher war es dann bei Weinleuten so, dass kurz vorm Newsletter es auf verschiedenste Rezensionen nicht hilfreich Klicks gehagelt hat. Eventuell war da die Hoffnung, damit bei anderen Testern irgendwie die Produktauswahl beeinflussen zu können oder so. Also es kann ein Kriterium sein, muss es aber nicht. Aber es gibt ein paar Indizien, die uns also im Laufe der Zeit aufgefallen sind. Also, dass die Wortzahl gerade so erreicht wird, ist ein recht gutes Kriterium, dass man die Rezension ignorieren kann. Das kommt zum Teil auch daher, dass Leute wohl das Gefühl haben, das Produkt rezensieren zu müssen, und dann entstehen Rezensionen, wo dann aus dem Text klar hervorgeht, dass die Person versucht, gerade so über die Wortzahl zu kommen. Habe ich jetzt aber leider kein Beispiel da. Dann gibt es auch Rezensionen ohne eigene Meinung, die im Grunde die Produktbeschreibung dann runterbeten oder Klappentext bei Büchern oder so. Das deutet dann auch darauf hin, dass die Person das Produkt nicht unbedingt in der Hand gehalten hat. Ja, bei Büchern oder Filmen nur die Inhaltsangabe abgeschrieben im Grunde. Dann gibt es Fälle, wo bei Produkten, die nicht so gut bewertet waren, plötzlich eine Menge 5-Sterne-Rezensionen einläuft. Was dann auch auffällig ist, dass diese 5-Sterne-Rezensionen vielleicht nicht ganz so objektiv sein sind. Oder Ausreißer im Bewertungsschnitt. Ja, oder dass eine Person bei einem Artikel, der bis jetzt schlecht bewertet war, irgendwie ihre erste Rezension abliefert. Oder auch sowas, die Person bewertet viele ähnliche Produkte des gleichen Herstellers, alle mit 5 Sternen. Und dann kommt es bei Wein zu Fake-Rezensionen, ist dann ja auch eine durchaus relevante Frage. Also da möchte ich mal die Regeln, wann man neue Produkte bestellen kann und deren Änderung mitteilen. Und dann kann sich, denke ich, jeder selber ein Bild machen, ob da alle Rezensionen ausgewogen sind und komplett nach Test des Produkts entstanden sind. Also früher war es so, man musste mindestens 75% der Artikel, die man erhalten hat, rezensiert haben, dass man neue Produkte bestellen konnte, aber dann beim Newsletter und Rest des Newsletter maximal 2 Produkte bestellbar waren. Jetzt hat man nach der Bestellung des Artikels 30 Tage plus 7 Tage für die Lieferung, bis die Rezension da sein muss. Wenn ein Artikel nicht rezensiert ist, kann man keine neuen bestellen. Und außerdem kann man maximal 5 Artikel offen haben. Also wenn man 5 Artikel offen hat, kann man keinen 6. bestellen. Könnte man durchaus auf die Idee kommen, dann mal schnell eine Dummy-Rezension für einen Artikel zu schreiben und die dann später durch eine richtige auszutauschen. Zusätzlich ist noch zu beachten, vom Einstellen einer Rezension, bis sie dann auch tatsächlich freigeschaltet wird, kann es bis zu 2 Tage dauern, nach unserer Erfahrung. Also häufig sind sie sofort oder fast sofort da, aber es kann auch ein paar Tage dauern. Ja, Auswirkungen der neuen Regel. Verfrühte Rezensionen, also wenn ich im Sommer einen Weihnachtsbaum erhalte, muss ich dann halt innerhalb von 37 Tagen die Bewertung schreiben und kann ich ja bis Weihnachten warten, um ihn tatsächlich zu testen, sozusagen im Realeinsatz. Oder Langzeittests fallen damit dann auch aus. Bei der 75%-Regel war das durchaus möglich, dass man ein Produkt auch dann über 2 Monate sich mal anschaut, wie sich das dann über einen längeren Zeitraum verhält, aber das geht mittlerweile dann auch nicht mehr, wenn man die Möglichkeit haben will, irgendwelche Produkte, die reinkommen, zu bestellen. Ja. Personalisierung. Das gibt's bei Wine seit etwa 1,5 Jahren. Das ist auch für Normalkunden schon angekündigt, dass Amazon das machen will, bis hin zu solchen Überlegungen, Produkte schon loszuschicken, bevor der Kunde überhaupt weiß, dass er sie bestellen will. Also da gab es die Überlegung, dass Produkte irgendwie beim schon in Versandzentren inzwischen gelagert werden oder so. Ja, also bei Wine hat das dann angefangen mit dem persönlichen Newsletter, wo dann Vorschläge reinkamen. Wie die Personalisierung erfolgt, gibt Amazon nicht bekannt. Da kann man dann auch nur schauen darauf, was habe ich gemacht und wie könnte sich das dann auf die Personalisierung ausgewirkt haben, auf die Produkte. Also einmal sollen die Weinmitglieder Präferenzen angeben. Durchaus recht detailliert, das funktioniert aber nicht so wirklich. Also, das ist dann jetzt, was man da an Präferenzen angeben kann. Zum Beispiel keine Kinder angegeben. Es kommen trotzdem immer wieder Babysachen und Babyzubehör in den Newsletter. Oder als wahrheitsgemäß Katze noch angewählt war, kam durchaus auch Hundefutter, Aquarien- und Terrarienzubehör. Womit man bei den Katzen dann nur begrenzt was anfangen kann. Ja, dann Beobachtungen zur Personalisierung. Also das sind jetzt jeweils nur unsere Vermutungen. So war der Eindruck, dass wenn man einen Artikel gekauft und rezensiert hat, dass es nach etwa 2 bis 3 Monaten sein kann, dass Artikel dieser Kategorie im Newsletter landen. Aber für die ganzen Punkte gilt, andere Weinmitglieder können das zum Teil oder häufig nicht bestätigen, die Beobachtung. Also dann gab es auch noch, wenn man länger in einer Kategorie stöbert, ob das dann zu Produkten der gleichen Kategorie im Newsletter führt. So hat meine Frau vor dem Kongress länger nach einem Decktelefon geschaut und hatte dann ein Windows-Smartphone irgendwann im Newsletter. Also da gab es dann auch ein paar Beispiele, was in die Richtung lief. Oder führen Bestellungen bei Wein oder als normaler Kunde zu weiteren Artikeln aus der Kategorie, ist eine Vermutung. Da gab es dann also schöne Beispiele. Tanja hat Stifte bestellt und 5 Minuten später hatte sie denselben Stiftsatz im Wine-Newsletter drinstehen. Was uns doch recht seltsam vorkam als Zufall. Oder auch irgendwie, wenn man einen Heizlüfter genommen hat, kommen auch weitere Heizlüfter dann in den Newsletter. Hatten wir auch schon. Also Heizlüfter, Ventilatoren und sowas. Dann, wenn man eine zu negative Rezension schreibt, scheint das dazu zu führen, dass man für die entsprechende Kategorie irgendwie herabgestuft oder entfernt wird. Also selbst wenn der Artikel halt objektiv nicht ganz so brauchbar ist, also sie hatte dann vor Jahren mal ein V-Tab erklickt und das hat uns nicht so sonderlich gut gefallen. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an dieses Tablet erinnert. Ist schon ein paar Jahre her, dass es das gab. Also, dass es dann, dass wir eine mäßige Rezension dazu verfasst haben. Und seitdem kommt irgendwie recht wenig aus der Kategorie Computer und Zubehör. Obwohl doch recht viel aus der Kategorie als normale Kunde von uns bestellt wird. Also ja, aus unserer Erfahrung, die Personalisierung funktioniert nur eingeschränkt. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele. Also jemand anders, der im Weinprogramm ist, hatte eine Waschmaschine gekauft und hatte im nächsten personalisierten Newsletter
nur Waschmaschinen drin.
Also, und ich glaube, die wenigsten Leute brauchen mehr als eine Waschmaschine. Oder können sie auch sinnvoll, auch nur sinnvoll unterbringen, um sie zu testen oder so? Das war dann auch ein Beispiel für, die Verwandtschaft hat sich gefreut. Dann bei den, also bei der Auflistung, was man, also für die Personalisierung für die Weinmitglieder, da ist es durchaus detailliert, also auch, dass man doch bitte Kleidungsgröße und Schuhgröße angeben soll und so weiter. Und da gab es dann durchaus Fälle, wo Personen ein und denselben Sportschuh in den unterschiedlichsten Größen im Newsletter drin hatten, bis auf ihre Schuhgröße. Also das war irgendwie Schuhgröße 39 angegeben, es war 37, es war 38, es war 40, es war 41, es war 42 im Newsletter. Also diese dann, wie schon erwähnt, auch wenn man angibt, keine Kinder, kommen trotzdem immer wieder Babysachen in Newsletter. Egal, ob man daraus dann was bestellt oder nicht. Oder ein anderes schönes Beispiel aus dem Newsletter. Da wurde ein, haben wir einen Etikettendrucker von Dymo genommen. Und daraufhin kamen im Newsletter verschiedenste Etiketten für Dymo-Drucker, die aber nicht zu dem genommenen Drucker passen. Ja. Zukunftsprognose aufgrund dessen, dass Wein offenbar auch für irgendwelche Tests genutzt wird, wie das funktioniert. Also ein Beispiel war, also außer meiner Beobachtung ist es so, dass mittlerweile so gut wie alles von Amazon einzeln versandt wird, auch wenn man angibt, in möglichst wenige Lieferungen zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob andere die Beobachtung bestätigen können, dass man sich mittlerweile wundert, wenn mehrere Sachen in einem Karton zusammengefasst sind. Und das war bei Wein von Anfang an so, dass die Produkte einzeln versandt wurden. Und teilweise auch in viel zu großen Kartons. Also nein, in dem Karton war nicht mehr drin als das Klebeband. Ja, da hätten ein paar Rollen mehr reingepasst. Dann Versand direkt vom Hersteller. Scheint bei Amazon Wein mittlerweile zu laufen. Also es war vor ein paar Jahren mal irgendwie ein Presseartikel, dass zum Beispiel bei Procter & Gamble im Grunde direkt aus deren Lager von Amazon verschickt wird. Und kurz danach waren im Newsletter dann verschiedenste Reinigungs- und Badprodukte von Procter & Gamble. Also scheint dann auch darüber erstmal getestet worden zu sein oder so. Und ich würde mal vermuten, dass das mittlerweile ausgeweitet wurde. Dann Zusammenlegen des Supports, also dass der Support eventuell eher in den USA sitzt oder irgendwo in Ländern, die von der Rechtslage im Land des Kunden nicht unbedingt Ahnung haben müssen. Scheint so zu sein und auch zuzunehmen. Ja, dann ein paar Probleme und Bugs, die wir bei Amazon schon hatten, nicht unbedingt im Weinprogramm, aber dort auch. Also so scheint die Chatbetreuung irgendwie erstmal von Software abgefrühstückt zu werden, bis der Fall zu schwierig wird oder so. Auch wenn der Chat so tut, als sei es am anderen Ende ein Mensch. dann, was immer mal wieder vorkommt, dass ein falscher Artikel versandt wird oder ein Artikel an die falsche Adresse versandt wird. Was dann üblicherweise dazu führt, dass vom Support kommt, ja, können wir nicht nachverfolgen, wir schicken den Artikel gerade nochmal raus und den anderen können sie behalten. Also wir hatten dann auch schon mal einen irgendwie Trinkbecher, der von jemand komplett anders bestellt wurde und dann bei uns gelandet ist, aber irgendwie Amazon wollte den nicht zurückgeschickt haben oder dass der abgeholt wird oder so. Der steht immer noch bei uns rum. Ja, wie schon gesagt, Versand an falschen Empfänger. Ja. Dann gab es das Problem. Also meine Frau hatte ein Konto bei Amazon Deutschland und ein davon unabhängiges Konto bei Amazon.com, um aus den USA Sachen bestellen zu können. Und irgendwann hat das Einloggen nicht mehr funktioniert und auf Nachfrage hieß es dann, sie hätte ein Doppelkonto. Das sah dann so aus, als hätte Amazon den Datenbestand zwischen den verschiedenen Ländern bereinigt und dabei diese beiden Konten zusammengelegt, was dann irgendwie dazu führte, dass weder mit dem Konto für die für Amazon.com noch fürs Konto für Deutschland, noch mit dem Passwort für Deutschland ein Login erfolgen konnte. Und irgendwie Support hat sich bemüht, aber hat irgendwie nicht wirklich weiterhelfen können. Die Lösung war dann irgendwie auf Amazon bisher nicht bekannte Mailadressen umstellen und neues Passwort vergeben und so weiter, um das dann trennen zu können und um das Einloggen überhaupt wieder zu ermöglichen. Dann war bei Amazon.de irgendwann mal angekündigt, dass es jetzt ein Beta-Test Englisch gibt, dass man die Sprache umstellen kann. Also meine Vermutung war, dass die in einzelnen Ländern dann doch auf unterschiedliche Codebasis gelaufen sind und das so nach und nach bereinigt wurde. Tanja hat das umgestellt. Also war dann hier bei Einstellungen gibt's irgendwo Spracheinstellungen ändern. Ist mit neu gekennzeichnet. Sieht dann so aus, kann man auf Englisch umstellen. War eine schlechte Idee. Danach gab es nämlich ein Problem beim Laptop. Anruf beim Support ist irgendwo rausgekommen, auch englischsprachig. Und das wäre noch nicht so ein Problem gewesen, dass die Person einmal meinte, nein, sie darf nicht mit mir sprechen, sie darf nur mit dem Accountinhaber sprechen für die Problembeschreibung. Und selbst als Sanja meinte, ich erlaube es Ihnen, dass Sie mit meinem Mann sprechen dürfen. Nein, darf sie nicht. Also wir haben dann stille Post gespielt. Ich habe das Problem beschrieben. Tanja hat es am Telefon nochmal wiederholt, was ich gesagt habe. Und die Person war auch der Ansicht, der Händler hat jetzt mit dem Problem nichts zu tun. Wir sollen uns an den Hersteller wenden, obwohl es noch nach weniger als 6 Monate nach dem Kauf war, also gesetzliche Gewährleistungsfrist. Aber es ging dann doch, dass sie diesen Rechner irgendwie als defekt zurückgenommen haben. Direkt danach hat dann ja die Sprache wieder auf Deutsch umgestellt, um in Zukunft wieder mit dem deutschen Support zu tun zu haben. Also ein paar Lösungsansätze, also im Fall des Doppelkontos selber überlegen, was das Problem sein könnte und wie man das umgehen könnte, dass es wieder funktioniert. Dann die Spracheinstellungen besser nicht ändern, wenn es möglich ist, aus den eben beschriebenen Gründen. Ja, und auf dem tatsächlich am eigenen Ort gültigen Recht bestehen, auch wenn der Support anderer Ansicht ist. Ja, und außerdem viel Glück. Ja, das war's mal dann von meiner Seite. Wenn Fragen sind, könnt ihr dir jetzt gerne stellen oder sonst unsere Twitter-Handles auch zum Kontaktieren.
Du hast ja gesagt, wenn man, dass es dich halt diese 30 Tage rezensiert, kann man keine Artikel mehr bestellen. Kann ich mir bestellen, wenn dann nach 38 Tagen rezensiert oder wie das
gesagt? Die Frage war, wenn man innerhalb dieser 30 Tage die Rezension nicht einstellt, dass man dann nichts bestellen kann, wie das aussieht, wenn man nach den 30 Tagen rezensiert. Also ja, wenn die überfällige Rezension dann mal geschrieben wurde und dann auch tatsächlich angenommen wurde, also veröffentlicht wurde, kann man wieder bestellen, ja. Also man hat sich dann nicht ein für alle Mal ausgeschlossen.
Ja. Das sich aus, wenn man auf einem Newsletter keine Produkte sich zum Rezensieren kommen lassen.
Also das haben wir noch nicht ausprobiert. Ob sich das dann auf den nächsten Newsletter auswirkt, aber vermutlich nicht, aber wir wissen es nicht genau.
Ja. Ein Beispiel ist auch, also erzählen wir am Anfang von einem Produkt, was für normale Kunden gar nicht verfügbar war, aber sozusagen für zwei Kunden schon.
Ja, die Frage war, bei den Produkten, die für normale Kunden schon gar nicht mehr verfügbar sind, nur noch für Weinrezensenten, was da der Sinn für Amazon ist, ja. Okay, kam vermutlich nicht ganz so deutlich rüber. Also unsere Vermutung ist, dass das für Amazon dann der Sinn ist, da liegen noch 4 Stück davon im Regal. Die wollen wir halt mal raushaben, dass wir tatsächlich nichts mehr davon im Regal rumliegen haben. Und bevor wir was wegschmeißen, setzen wir es erstmal in den Newsletter. Vielleicht nimmt es ja jemand. Ja. Die Frage war, wie viel Prozent eigentlich zurückgefordert werden. Also wie gesagt, in den USA läuft es ja schon länger und da gab es, glaube ich, auch noch keine Rückforderung von irgendwelchen Produkten. Also es steht dann vermutlich aus irgendwelchen rechtlichen oder steuerlichen Gründen oder so drin, dass die zurückgefordert werden können, aber es kam wohl noch nie vor. Uns ist zumindest nichts bekannt. So, und die Frage war, ob die Weinrezensenten um die Produkte konkurrieren, wie das jetzt mit den personalisierten Newslettern ist, wissen wir nicht genau, zumindest früher war das so, dass für den Newsletter halt eine bestimmte Anzahl an Produkten zur Verfügung stand und wer zuerst bestellt hat, hat was davon bekommen, die anderen nicht. Deswegen auch das Quälen der F5-Taste, denn wenn man 5 Minuten nach dem Freischalten des Newsletters dann reingeguckt hat, konnte man sich sicher sein, dass Kameras, Laptops und so weiter weg waren und nur noch irgendwelche Bücher oder so als Testprodukte zur Verfügung standen. Also die Frage war, bei den etwa 1500 Rezensenten, wie viele Produkte dann ja jeweils, also wie viel von einem Produkt jeweils drin im Newsletter ist. Also früher war das erkennbar, da hat dann ein Zähler runtergezählt, zumindest bei weniger als 10 Produkten. Mittlerweile ist das nicht mehr erkennbar, weil die Newsletter ja irgendwie personalisiert sind, sodass nicht jeder die Produkte sieht. Aber früher war das dann durchaus so die Größenordnung 5 bis 10 von fünf bis zehn Stück von einem Artikel. Also dementsprechend konnte innerhalb von Sekunden sein, dass der Artikel dann weg war.
Ja.
Die 1200 bis 1500 aktiven Weinrezensenten, das ist dann Amazon.de, also deutschsprachig. Die Frage war, ob es in Österreich auch Weinrezensenten gibt. Da muss ich sagen, das weiß ich nicht, das haben wir nicht nachgeschaut, aber kann jemand sagen, ob es diesen grünen Schriftzug auch bei Amazon.at bei den Rezensionen gibt, ob der jemandem schon mal aufgefallen ist? Also, okay, also wenn Amazon.at eine weitere Leitung auf Amazon.de ist, dann dürften das die gleichen Rezensenten sein. Ob es in Österreich welche gibt, kann ich aber nicht sagen. Ist mir nichts bekannt. Eventuell dann, na, Tanja, mal fragen, vielleicht weiß sie da was.
So. Ich habe es nicht bekommen, oder zahlen Sie jetzt den vollen Preis für das Produkt oder nicht?
Die Frage war, ob wir den vollen Preis für die Produkte zahlen. Okay, habe ich ja wohl auch nicht deutlich genug gesagt. Also, nee, die Produkte werden von Amazon dann kostenlos geliefert. Also, da zahlt man dann als Weinrezensent nichts dafür.
Ja, wenn die Anzahl begrenzt ist, ist es dann so, dass diese E-Mail kommt und dann sofort randommäßig irgendwas bestellt, um überhaupt irgendwas zu kriegen, was vielleicht gar nicht passt, was du haben willst, dann keine Zeit hast, nachzudenken.
Na, die Frage war, also bei der begrenzten Anzahl, ob man dann eventuell randommäßig was bestellt, um überhaupt irgendwas zu kriegen. Ich sag mal, jein. In der Übersicht über die Produkte hat man die Überschrift der Beschreibung und ein Bild. Und in der Praxis orientiert man sich dann, oder zumindest früher orientierte man sich dann eher an dem Bild, was dann auch schon dazu führte, dass Tanja auch mal dachte, sie hat ein Tablet erklickt. Das Tablet hatte dann 37 Zoll und war ein Fernseher. Und mittlerweile durch die zeitliche Entzerrung ist es aber nicht mehr so, dass man das Gefühl hat, sich in Sekunden entscheiden zu müssen, um überhaupt eine Chance auf das Produkt zu haben. So dass man schon etwas genauer schaut, was das eigentlich ist. Aber früher war das dann tatsächlich so, sieht aus wie eine Kamera, sieht aus wie ein Tablet, draufhauen, bestellen. So, gibt es noch weitere Fragen?
Ja. Leute, die davon leben, im Sinne von, ich kaufe mir jetzt die Kamera und spare mir dadurch das Arbeiten gehen, weil ich die dann wieder weiterverkaufen kann.
Ob es Leute gibt, die davon leben, dass sie da Produkte erklicken und rezensieren, kann ich nicht genau sagen. Ich würde vermuten, dass das eher nicht der Fall ist. Also,
vom Wert her wäre das wahrscheinlich nicht möglich.
Genau, also da man sich nicht wirklich darauf verlassen kann, jeden Monat hochwertige Produkte zu bekommen, die dann irgendwie den Lebensunterhalt decken können. Ja. Falls niemand mehr Fragen hat, würde ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und das Ganze dann den Vortrag hiermit beenden. Vielen Dank.